Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Oni swaki maripons. Der Wahlspruch des Hosenbandordens. Wenn wir beim letzten Mal vor 2 Wochen über übernatürliche und übermenschliche Royals gesprochen haben, reden wir heute über die richtigen
Royals. Die quasi richtigen.
Die richtigen Royals, ja. Wenn wir der Gala glauben dürfen.
Ja, richtig, wenn wir der Gala glauben dürfen.
The Crown, eine Netflix-Serie, die jetzt in die 3. Staffel geht. Mhm. Und wir haben uns diese Serie, die sehr erfolgreich ist, kann man so sagen, ausgesucht, weil, das finde ich zumindest, hier schön mit dem Blick des Insiders zu sehen ist, wie eine Institution, die es schon seit vielen, vielen hundert Jahren gibt, die im 20. Jahrhundert angekommen, nach dem Zweiten Weltkrieg, mit jungen Vertreterinnen hauptsächlich dieser Institution, ringt, mit sich selber ringt und mit einer sich verändernden Gesellschaft ringt, ihren Platz in der Welt und ihr Verständnis des auch in dieser Serie immer wieder postulierten Gottesgnadentums.
Das Gottesgnadentum ist, du hast mich schon darauf hingewiesen, mit eines der größten, sagen wir mal, Interessensbegriffe für uns. Eigentlich der Grund, warum ich das auch mit großem Interesse, großer Faszination geguckt habe, auf deine Empfehlung hin. Aber nicht das einzig nur Interessante an dieser Serie, auch
Nein,
aus theologischer Perspektive.
Wir müssen ja jetzt mit einem Thema anfangen.
Na, das ist schon mit ein ziemlich dickes Brett, das wir bohren müssen, das Gottesgnadentum. Du hast es ja gerade gesagt, es ist die Monarchie, die jetzt im 20. Jahrhundert, eigentlich schon in der Mitte des 20. Jahrhunderts, in einer neuen Zeit nach dem Krieg angekommen ist. Und ich konnte nicht so richtig, das hat mich erinnert manchmal an Downton Abbey, nicht so richtig erkennen, dass jetzt eine Zeitenwende stattgefunden hat. Also dieses große Ereignis, der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Man ist gerade dabei, wieder stabile Verhältnisse zu generieren. Es wird ab und zu mal erwähnt, die Rationierungen sind jetzt vorbei und wir haben das jetzt wieder aufgebaut. Und das hört man schon im Hintergrund. In dieser Familie jedoch sind noch lebendige Teile, zum Beispiel die Großmutter Elizabeths, die ja dann im Laufe der 1. Staffel erst verstirbt, und Queen Mom, an die ich mich auch noch erinnern kann, der bis weit über 100 noch mit Scotch und Pferderennen,
Gin Tonic
und Pferderennen dann ihren Lebensabend verbracht hat und dann in sehr hohem Alter verschied, vor ja nun auch schon vielen Jahren, aber ich habe das noch sehr bewusst miterlebt, bei denen sozusagen noch Relikte einer ganz anderen Epoche, man möchte sagen fast einer 1000 Jahre alten Ära von Monarchie und einem Verständnis so durchscheint. Und das hört mit Elisabeth nicht auf. Mir war zum Beispiel gar nicht so bewusst, dass bei der Krönungszeremonie sozusagen ein wirklich ganz klassischer Lehnseid geleistet wurde. Dass also irgendwo hinter der Demokratie, die Großbritannien unweigerlich ist, und der parlamentarischen Monarchie, die es als Staatsform ist, immer noch der Feudalismus ganz klar zelebriert wird und der auf den Füßen des klassischen Gottesgnadentums steht, so wie es eigentlich seit dem 7., 8. Jahrhundert in Europa langsam zum Normalfall wird.
Ja, es gibt eben im Umfeld der ja am Anfang der 1. Staffel noch sehr jungen Königin eben diese großen Figuren, die Einfluss nehmen auf sie direkt und Einfluss nehmen auf die Institution, die Großmutter, die Mutter, aber auch ein Premierminister, der, wie er selber sagt, er hat das viktorianische Zeitalter noch bewusst miterlebt. Also das sind alles so Garanten einer alten Zeit. Und deshalb sagte ich eben, diese Serie mit dem Blick des Insiders in den Palast, innerhalb der Palastmauern oder vielleicht auf dem Landsitz oder auf dem Pferdegestüt, kriegt man das nicht so mit. Aber es wird so hin und wieder, lässt das mal irgendjemand fallen. Die Zeiten ändern sich. Dieser Satz fällt ein paar Mal in unterschiedlichen Episoden. Ja, stellen wir uns mal nicht so an, die Zeiten haben sich auch geändert.
Vor allem durch den deutschstämmigen Outsider, der Philipp.
Aber so wirklich in der Praxis des Lebens und in der Praxis der Institution ist es nicht angekommen oder es sorgt halt immer für Reibereien, denn Philipp, der in der ersten Staffel verantwortlich wird für die Organisation der Krönungs- und Salbungszeremonie, durchsetzt, dass dieses Ereignis im Fernsehen übertragen wird. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das eines der ersten Ereignisse weltweit, die live im Fernsehen übertragen wurden. Also eine Öffnung gegenüber technischem Fortschritt. Und wenn es zum Beispiel im Konflikt mit der Schwester, der jüngeren Schwester, die einen nicht standesgemäßen Air Force-Offizier heiraten einen möchte,
gemeinen,
der auch noch geschieden ist, sieht man, dass es so
unverschuldet,
dass es so in der Moral innerhalb dieser Institution dieser Wandel noch nicht vollzogen wurde. Und interessanterweise in der Diskussion, die die Königin dann immer wieder führt mit den politischen Repräsentanten, mit dem Premierminister, dem dann neuen Premierminister, und sagt, in ihrem Kabinett sind 4 Minister, die selbst geschieden sind, inklusive Sie, Herr Premierminister. Also warum stellen Sie sich jetzt so an, dass meine Schwester einen geschiedenen Mann heiraten soll? Und die Ansage ist, Sie sind nicht nur das Oberhaupt des Staates, sondern Sie sind auch das Oberhaupt der Kirche von England.
Ja.
Und dann trifft sie sich mit 3 hochrangigen Bischöfen der englischen Kirche. Und es ist klar, auch wenn sich die Zeiten außerhalb der Palastmauern ändern mögen, für diese Institution ist das keine Option.
Ja, das, ich will mal sagen, schmerzlich Faszinierende dabei ist dann zu sehen, auch im Vergleich zu heutigen Phänomenen, das ist natürlich ein sehr anglikanisches Bild. Es ist ja nun mal die anglikanische Kirche, es ist die Kirche von England, die Queen als Oberhaupt dessen. Aber im Vergleich zu heute, sagen wir mal, wir als katholische Betrachterinnen und Betrachter können da ja sozusagen unsere Parallelen ziehen, wenn es um Ämter in Kirche geht oder dergleichen. Und dabei ist eben ein ganz ambivalentes, faszinierendes Bild gewesen, diese Krönungszeremonie zu verfolgen und dann in dem Moment, wo die Salbung stattfindet, das Bild ausgeschaltet wird. Und der ehemalige König, der seinerzeit noch nicht gesalbt ist, sondern vorher zugunsten seines Bruders und um seine Liebe ehelichen zu können, heiraten zu können, auf den Thron verzichtet hat, der wird dann gefragt, und darauf hast du verzichtet? Du hast darauf verzichtet, ein Gott zu werden? Ja, für die Liebe, denn die ist noch größer. So, also der ist eigentlich anders, als man das aus der Perspektive der königlichen Familie immer suggeriert bekommt in dieser Serie, setzt er sich immer wieder eigentlich als der Sympathische, weil uns Nähere durch. Und dann kommt die Szene, die Salbung soll stattfinden und das Bild wird weggeblendet. Das darf man nicht sehen. Und wieder wird dieser ehemalige König gefragt, warum dürfen wir das nicht sehen? Weil wir Sterbliche sind, ist die Antwort. Also ein unglaublicher Akt eigentlich. Da erfährt jemand durch einen nicht nur quasi, sondern ganz klar liturgischen Akt eine Teilapotheose, weil dieser Mensch zu einem Gefäß für ein Amt wird, das ganz nah an Gott gerückt wird. Und das muss uns so befremdlich vorkommen, selbst als Katholiken, selbst als Anhänger einer Konfession, die das für sein Kirchenoberhaupt ja auch so sieht. Nur in diesem Fall ist das Kirchenoberhaupt auch noch Anführer einer Nation, die so groß war. Ich meine, Vatikanstaat natürlich auch, ist auch ein Staat. Aber einer Nation mit einem Staatsoberhaupt für immer noch so viele Länder mit ja auch einer so großen Verantwortung, dass es mir ganz schwer fällt zu verstehen, dass ein Individuum in einer behaupteten, aufgeklärten, humanistischen Zeit so sehr auf seinen Individualismus verzichten muss, zugunsten dessen ein Gefäß zu sein, eine Projektionsfläche zu sein für etwas ja Erhabenes. Und mich hat die Serie dann ein bisschen daran zweifeln lassen, ob Gesellschaften, die sich danach so sehr sehnen, tatsächlich an diesem Punkt der behaupteten aufgeklärten Gesellschaft schon angekommen zu sein. Denn ich glaube, auch hier bei Downton Abbey sehe ich das übrigens auch ganz ähnlich, da frage ich mich dann, ob nicht der Apparat drumherum, man sieht das bei dem Privatsekretär, der ja so beinhart dran festhält, verglichen mit dem Oberbutler in dem Haus der Downton Abbey, die alles dafür tun, um das so zu erhalten, wie sie meinen, dass das schon immer war, also sich selbst sozusagen sinnstiftend für den Erhalt dieses Systems einsetzen. Sie Angst haben, dass nur dann haben sie selber auch, weil sie so ein bisschen im Glanz dieses auf der einen Seite Adels, auf der anderen Seite dieses ja geistlich Royalen, dann ein bisschen von dieser Heiligkeit abbekommen.
Ja, dieser Chefsekretär, der erste Chefsekretär ist insofern ja eine interessante Persönlichkeit, weil man an dem gut sehen kann, wie solche Institutionen funktionieren und wie da die Abläufe sind. Ich habe jetzt eben in Vorbereitung auf die dritte Staffel jetzt nochmal die erste und die zweite Staffel von The Crown gesehen und habe dann auch gedacht, meine Güte, das war in den 50er Jahren unglaublich, dass das funktioniert und dass das ein Land wie Großbritannien oder das Vereinigte Königreich, das in anderen Bereichen, in Wissenschaft und in Kultur, in Europa und weltweit maßgeblich und geradezu avantgardistisch ist, aber so an seinen Traditionen verhaftet ist, ja im Grunde bis heute, muss man sagen, oder darf man sagen. Und dann eben zu sehen in so einer Serie, dass es im Zweifelfall an wenigen Personen hängt, wenn also die Königin selber sagt, ich habe damit kein Problem, wenn meine Schwester diesen Mann heiratet, der geschieden ist, ist es eben dieser Chefsekretär oder der Privatsekretär, der immer mit der Drohkulisse, wir hatten die Abdankung des Onkels und das hat dieser Institution beinahe das Genick gebrochen, so wird es immer dann behauptet. Und es hat mit den kleinen Dingen angefangen. Es hat mit den kleinen Dingen angefangen und man muss den kleinen Dingen sorgfältig sein und bei der Stange bleiben, weil sonst kommt am Ende sowas dabei raus, wie dass der König abdankt. Und es sind eben einzelne Personen, die in einem Riesenapparat im Konfliktfall dann so den Druck aufbauen können, dass Entscheidungen, die eigentlich schon gegeben wurden und auch Versprechen, die schon gegeben wurden, nicht eingehalten werden. Auch gegenüber engsten Familienmitgliedern.
Ist auch die Frage, wer hat denn dann tatsächlich Macht, nicht wahr? Also man sagt ja, dass der Herrscher über Sklaven eigentlich nur deshalb Herrscher ist, weil die Sklaven ihn Herrscher sein lassen. Und dadurch sind Sklaven Mitherrscher. Und in diesem Fall, sozusagen runtergebrochen auf das Bild, sehe ich das bei diesem Sekretär auch ein bisschen. Der braucht seine Majestäten, damit er selber eine Funktion hat. Aber eigentlich übt er ja Macht über die Queen aus, die zu unerfahren, zu jung ist, sich nicht durchsetzt gegen ihn und auch diese Macht der Tradition so hinter sich hat. Ich muss mir dabei immer die Frage stellen, bisher jedenfalls, soweit ich gesehen habe, hat die Serie das nicht beantwortet. Wie kann es sein, dass sozusagen ein System als stabil behauptet wird, obwohl draußen eigentlich das Volk, für das ja der ganze Zampano gemacht wird, mit Veränderung eigentlich einverstanden wäre. Also wir müssen das erhalten, damit das System stabil bleibt. Wenn wir was ändern, wie zum Beispiel deine Schwester heiratet jetzt den Bürgerlichen oder der ehemalige König bringt seine Frau mit, obwohl die da nicht reingehört, dann ist das ganze System in Gefahr und draußen stehen die Massen und jubeln sowohl dem bürgerlichen Colonel zu, als auch dem ehemaligen König und sagen, Mensch, das ist doch toll, der ist so menschlich. Klar, diese Menschlichkeit steht natürlich dieser unberührbaren Quasi-Göttlichkeit gegenüber. Aber wenn man das tatsächlich öffnen würde für eine neue Zeit, dann hätte dieser elitäre Kreis natürlich nicht mehr den Einfluss, das ist ja klar. Man muss dann nicht mehr diese Kathedrale von Vorschriften und Traditionen und so weiter haben und mal auf die biblische Quelle des Königs Gottes Gnadentum bezogen. Es ist schon bemerkenswert, wie aus dem Satz, du hättest keine Macht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre, Jesus vor Pilatus, wie sich daraus in Europa ein Herrschaftssystem entwickelt, das seine ganze Macht daraus ableitet und bis heute ja im Grunde genommen. Da sieht man es, Elisabeth ist immer noch da. Und wenn das stimmt, wie das dargestellt wird, ist das immer noch ihr Anspruch. Ich bin hier, weil Gott mich hier hingesetzt hat. Und ich bin nicht durch das Volk legitimiert, sondern ich bin nur Gott gegenüber Rechenschaft schuldig. Also als historisch-kritischer Theologe würde ich immer sagen, es ist ein bisschen dünn heute, ne?
Wobei das englische Königshaus sich ja auf Salomon zurückführt und sich
ach so,
Salomon
ja, natürlich, ja, sicher.
Ja, wie du ja bei der Krönungszeremonie gesehen hast.
Ja, die Normannen, das ist ja nur normannische.
Nein, aber der Krönungshymnus Zadok the Priest und die liturgische Eröffnung, es wird in der Serie ja sogar gezeigt.
Na klar, es findet ja auch eine liturgische Wandlung statt. so wie in der Eucharistiefeier, das Handwaschen, die Reinigung der Hände des Priesters tatsächlich wahrscheinlich eher eine hygienische Sache war und heute als Reinigungsakt, Herr, wasch ab meine Schuld und so weiter, so wandelt sich ja etwas. Aber am Anfang ist das einfach, ich bin der Stärkste und das bin ich, weil Gott es wollte. So, und dann wächst sowas natürlich und dann hat der Erzbischof auch natürlich was zu tun. Das muss er ja auch, damit es von Gott legitimiert ist. Dafür steht ja die Kirche. Und dann hat der Sekretär noch was zu tun und der Premierminister, der hat die eigentliche politische Macht, aber der muss die Queen noch darauf hinweisen, dass er sich nicht setzen darf und keinen Drink annehmen darf, so damit dieses Verhältnis klar ist. Und wenn er dann da wöchentlich hinkommt, dann ist er auch ein bisschen legitimer. Also wie da so ein Überbau über Jahrzehnte, Jahrhunderte, ja letztlich über 1000 Jahre und weiter entsteht, das ist schon eine bemerkenswerte Sache. Und sich dann eben ja eine ganze Kaste, wenn man so will, ich will mal jetzt frech sagen, einredet, dass das ja bereits biblisch, also urchristlich eigentlich so eingerichtet sei. Da hört man den Republikaner in mir.
Also die Serie bietet Gesprächsstoff für eingefleischte Monarchisten und eingefleischte Republikaner.
Und das Gottesgnadentum, nochmal gesagt, ist nur eines der vielen interessanten Punkte dieser Serie. Übrigens dabei vielleicht den Hinweis, Victoria mit ganz ähnlichen Fragestellungen wie Elisabeth. Auch eine Serie, auch relativ modern. Und auch interessant die Frage in einer patriarchalen Gesellschaft, die auch wie von Gott eingerichtet sich versteht, auch einen Mann darzustellen, jeweils der Ehemann von Victoria und Elisabeth, die dann versuchen, ihre Rolle zu finden, obwohl sie immer im Schatten ihrer Frauen stehen.
Wir hatten in unserer Folge über Braveheart, haben wir über Feudalismus gesprochen und auch über Gottesgnadentum. Und das dann eben in so einer Serie zu sehen, wie sowas im 20. Jahrhundert funktioniert. Ja. Das finde ich interessant und deshalb auch lohnenswert.
Absolut.
Diese Serie und dieser Satz, der in der Serie auch mehrfach fällt, wir machen das hier, damit die Menschen draußen etwas haben, zu dem sie aufblicken können. Das ist unsere Aufgabe. Da sind wir im Grunde auch schon wieder ganz nah bei dem, was wir vor 2 Wochen über die Avengers besprochen haben.
Ja.
In diesem Sinne, über den alten und den neuen Adel viel nachzudenken. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles Gute. Schön.